Ja, hallo, schön, dass ihr gekommen seid zur zweiten Bibelstunde in diesem Jahr. Die zweite und wenn der Herr schenkt, nicht die letzte. Ja, und wir sind ja in Römer. Das letzte Mal habe ich die ersten fünf Verse aus Römer Kapitel 5 ein bisschen durch Gottes Gnade, muss ich ja sagen, so hineingeführt und die haben wir so betrachtet. Und ja, von allem, was ich gesagt habe, war nicht immer alles ganz korrekt. Zumindest eine Sache war nicht ganz korrekt. Das mit der Bewährung, die hier genannt ist. Und ich habe ja das Beispiel so vom der Bewährung im Beton genommen. Aber das ist nicht ganz das, was hier gemeint ist, habe ich festgestellt. Das kommt deswegen, weil ich nicht so richtig vorbereitet war. Aber ja, es heißt ja hier in Vers 4, die Standhaftigkeit oder Geduld, aber Bewährung. Also das ist ja eine Verkettung von verschiedenen Sachen. Das Wort, das hier im Urtext geschrieben steht, ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Es ist irgendwie das Wort Beweis. Das ist das Wort eigentlich. Und ja, mit diesem Wort kann man schlecht was anfangen, so als solches. Aber vielleicht kann man das so ein bisschen umschreiben. Wenn man jetzt sehen will, ob ein Metall auch richtig gut ist, dann macht man eine Probe, man prüft es. Da gibt es verschiedene Proben, als ich in meinen jüngeren Jahren auch einmal so eine Ausbildung im Metallischen gemacht habe, da haben wir auch so bestimmte Stangen aufstehen, da werden sie in bestimmte Maschinen gespannt und die zerreißen die und damit prüft man, wie stark das Metall ist. Ob es das auch aushält, was es verspricht. Und wenn man dann das festgestellt hat, dass es das aushält, das ist dieses Wort hier. Es hat sich bestätigt. Man hat die Probe gemacht und der Beweis ist erbracht worden, das ist standhaft geblieben. Und das ist, was in unserem Leben passieren soll. Wir haben ja gelesen in Vers 3, dass wir der Bedrängnis oder der Trübsal oder des Stresses uns rühmen sollen, weil das Geduld oder Standhaftigkeit bewirkt und die Standhaftigkeit Bewährung. Also in dieser Verkettung, in den Umständen, in denen wir uns befinden, letztlich kommt es dahin, dass die Prüfung erbracht wird. Ja, der ist es. Das ist wirklich Qualität. Das bewährt sich. Das hält das aus, was es verspricht. Das ist durch diese ganzen Sachen, soll das herauskommen, dass es bestätigt wird. Im Englischen steht Charakter oder bewährten Charakter. Man kann das vielleicht auch Reife nennen. Das alles bewirkt Reife. Wenn man so am Sonntag hier so nach dem Gottesdienst durch diesen Saal geht, dann sieht man sehr oft so Leute sitzen, die miteinander reden und füreinander beten. Und es ist sehr oft so, dass da Leute denken, das Wort hat mich angesprochen. Ich möchte zu einer Person gehen, mit der ich zusammen beten kann. Und sehr oft hat man dann die Ausschau nach einer Person, die reif ist im Glauben. Man geht nicht zu einer Person, ja, bei der man weiß, da kriege ich nichts. Man sucht sich eine Person aus, die Reife hat. Und das ist es. Jemand, der durch Stürme gegangen ist und letztlich Reife hat, ist eine Person, zu der man dann gerne hingeht und sagt, kannst du mal mit mir zusammen beten? Und das ist halt das Ergebnis von dem, was gewesen ist. Man ist reif geworden. Der Beweis ist da, dass diese Person wirklich auch das ist, was sie bekennt zu sein. Ein bewährter Charakter, jemand, der nicht charakterlos ist, sondern der wirklich, ja, ein Kerl ist im Glauben, oder eine Frau des Glaubens ist, jemand, der wirklich ja nicht so schwammig hin und her wankt wie eine Welle, auf der kann man kein Haus bauen. Von der Welle baut keiner ein Haus. Auf Sand kann man kein gutes Haus bauen. Jemand, der auf Stein gegründet ist, der wirklich Charakter hat, durch Jesus. Solche Personen sucht man. Und das bewirken die Stürme in unserem Leben, dass es halt sich herauskristallisiert. Und wir auch stark werden, so Menschen des Charakters zu sein. Das ist, was auch Gott in uns bewirken will. Und er weiß es auch und er wirkt in uns, damit wir halt diese Leute sind, die wirklich, ja, den anderen auch was vielleicht zu geben haben, wo Leute sich auf uns stützen können. Es heißt in Jakobus 1, Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wer sich hier bewährt hat, wird die Krone des Lebens erlangen. Was für eine wunderbare Verheißung für all die Stürme, die wir hier in unserem Leben erleiden, dass eine Krone auf uns wartet. Natürlich leben wir nicht nur auf die Krone hin, aber die werden wir kriegen, nachdem wir alles erduldet haben, alle Anfechtung erduldet und erlitten haben, aber bewährt uns haben, dann wartet auf uns eine Krone. Und das ist doch schön zu wissen. Also das, so viel zu dem Wort Bewährung. Und dann habe ich auch von dem Vers 5 angeschnitten. Hier heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht so schanden werden. Über Hoffnung hatten wir auch gesprochen. Und dann heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich erwähne das noch einmal, weil in Vers 6 geht es einfach weiter. Und damit wir den Zusammenhang haben, gehe ich nochmal auf den Vers 5 ein. Und da kamen mir auch 1000 Gedanken noch dazu. Und ja, ich hoffe, es sind nicht 1000 Gedanken, die ich hier aussprechen werde, weil das wird dann nicht ausreichen, die Zeit. Aber ganz kurz. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Mir ist Matthäus 5 noch einmal so vor Augen gekommen. Matthäus 5 und ab Vers 43. Das ist ja die Bergpredigt. Und Jesus, er redet hier zu seinen Jüngern zuerst einmal, aber auch alle dürfen zuhören. Und er sagt hier, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und dann sagt er, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Dieses Wort aus der Bergpredigt, das kennen wir, das hören wir uns an. Und dann bei mir kommt dann oft der Gedanke, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, nicht nur die zu lieben, mit denen ich mich gut verstehe, sondern auch die zu lieben, die meine Feinde sind? Wie schaffe ich das? Wie kann ich das erreichen in meinem Leben? Und jeder, der es versucht, der es wirklich ernst versucht, der wird feststellen, es ist schwierig. Es gibt immer wieder Leute, die man sehr schwer lieben kann. Weil einfach, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, Persönlichkeitsunterschiede da sind oder, ja, irgendwie ist es nicht immer einfach. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und ich dachte, eigentlich gibt es da nur eine Lösung, das zu machen. Und das ist dann, wenn nicht ich es tue, sondern er, Jesus, es durch mich tut. Und wir lesen hier in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Deswegen, sagt Jesus, könnt ihr das auch tun. Ihr könnt das nicht tun, weil ihr so gut lieben könnt, weil ihr mit allen Leuten so gut auskommt. Nicht deswegen könnt ihr das tun, sondern eigentlich nur deswegen, weil die Liebe Gottes in eure Herzen ausgegossen ist. Es ist Jesus in uns, der liebt. Es ist Jesus, der das so deutlich gezeigt hat. Wir können das nur tun, weil Jesus in uns ist, weil seine Liebe in unser Herz ausgegossen ist. Viele Leute, die beten, gib mir Liebe für den und für den. Dieses Gebet müssen wir eigentlich gar nicht so beten, denn es liegt nicht an Gott. Seine Liebe ist schon in unser Herz ausgegossen. Wir müssen nur für den anderen beten. Wir müssen den anderen segnen. Ich habe mal so ein Buch gelesen über Jüngerschaft. Und da war auch das so erklärt und erläutert, wenn du Schwierigkeiten mit jemandem hast, setz es dir zum Ziel, einfach jeden Tag für diese Person zu beten. Und diese Person immer wieder zu segnen, wenn dir die Person in den Kopf kommt, wenn du dich an sie erinnerst, einfach sie zu segnen. Und du wirst sehen, in kurzer Zeit kannst du die Person gar nicht mehr hassen. Wenn du für jemanden betest, wenn du jemanden segnest, dann kannst du nicht gleichzeitig diese Person hassen. Wenn Jesus durch dich diese Liebe in dieser Weise zutage bringt, dann wirst du auch wirklich es erleben, dass die Liebe Gottes durch dich zu dieser Person fließen wird und du sie wirklich segnen kannst. In 1. Johannes, da lesen wir ziemlich harte Worte auch desbezüglich. Johannes sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, der ist ein Lügner. Das ist in 1. Johannes Kapitel 4. Jesus spricht hier deutliche Worte. Es ist unmöglich, wenn ich sage, ich liebe Gott und die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist. Es ist unmöglich, dass ich den Bruder hassen kann. Und zumindest möchte Jesus es nicht. Ich meine, stellt euch doch mal vor, Jesus gab sein Leben für meinen Bruder und ich hasse ihn. Und ich behaupte, ich liebe Gott. Ich behaupte, Jesus lebt in mir. Das kann nicht sein. Jesus gab sein Leben für ihn und er lebt in mir. Dieser gleiche Jesus kann diesen Bruder nicht lieben und hassen zur gleichen Zeit. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und das sollten wir einfach noch mal so kurz durch unseren Kopf gehen lassen. Es ist wichtig, dass wir einfach das immer wieder betonen und dass wir da auch wachsen. Und wie ich schon sagte, wenn wir anfangen zu segnen, wie Jesus es in Matthäus sagt, unsere Feinde zu segnen, für sie zu bitten, einfach für sie einzustehen, dann werden wir merken, dass selbst unsere Feinde liebenswert sind, weil Jesus sie dann uns liebenswert macht. Auch diejenigen, vielleicht auf der Arbeit, für Reifen, das die Giesberts, und für andere sind das andere Leute. Ja, wir werden sie lieben können, weil Jesus es einfach so schenken wird. Gottes Liebe ist unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und jetzt geht's weiter. Jetzt will ich ab Vers 6 weitermachen. Und hier heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn Christus ist, das bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat. Und er sprach von der Liebe Gottes. Er sprach, dass sie in unser Herz ausgegossen ist. Und er gibt uns jetzt ein Beispiel davon und sagt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ich denke, dieses Wort ist ein schöner Vers. Es ist ein schöner Vers für uns zu wissen, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar, als wir kraftlos waren. Als wir keine Kraft hatten. Als wir uns nicht selber retten konnten. Als wir da niederlagen. Da ist er für uns gestorben. Als wir, die Bibel nennt das in Epheser 2, Vers 1, als wir tot waren in Sünden. Als wir wirklich keine Kraft hatten. Er ist da für uns gestorben. Hesekiel 16 ist ein sehr interessantes Bild so dargestellt. Und zwar spricht er da über Israel. Aber das Bild, das er hier gebraucht, ist so interessant. Er spricht von einem Kind, das gerade geboren worden ist und weggeworfen, auf der Straße liegend. Er sagt das im Vers 4. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist deine Nabelschnur nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas Derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Also ein Bild, was vor Augen gemalt wird, ein Baby, hinausgeworfen aufs Feld, vollkommen unbehandelt, liegt es da, für sich alleine gegeben. Und dann Vers 6, da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Dieses Bild, Gott geht vorüber, sieht dieses Baby dort auf dem Feld und sagt, du sollst leben. Christus starb für uns, als wir kraftlos waren, als wir da lagen, als wir zappelten, als wir nichts tun konnten, als wir vollkommen verloren waren. Da ist Christus für uns gestorben. Er sprach zu uns, du sollst leben. Ein schönes Bild, finde ich. Jemand hat mal behauptet, oh, wenn ich jetzt an Christi Statt wäre, ich wäre auch für die Menschen gestorben. Das hat ein Kind gesagt. Ich wäre auch für die Menschen gestorben. Und dann sagte die Mutter zu dem Kind, wärst du auch für die Moskitos gestorben? Für die Moskitos? Aber der Vergleich, der da ist, wenn ich jetzt für die Moskitos sterben sollte, ist nicht so schlimm, wie als Jesus für uns Sünder gestorben ist. Das war ein viel größerer Hinabstieg für Jesus, als wenn wir für Moskitos sterben sollten. Um das jetzt zu verstehen, so eine große Tat wird hier beschrieben. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und er hat das getan, wie gesagt, als wir kraftlos waren. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Er hat ihn da gesandt. Die Liebe Gottes zu uns Menschen war nicht nur die, dass Christus gestorben ist, die war auch schon vorher da. Der Vater hat auch diese gleiche Liebe für uns empfunden, wie der Sohn sie empfunden hat, weil er sandte seinen Sohn. Und die Liebe Jesu Er liebte uns so sehr, dass er für uns gestorben ist, als wir Sünder waren, als wir kraftlos waren, als wir nichts zu bieten hatten. Und wir lesen hier nicht, dass Jesus für die Gerechten, für die Guten gestorben wäre, für die, die irgendwie etwas geschafft hätten. Nein, wir lesen, er ist für die Gottlose gestorben. Und gottlos heißt ja eigentlich für die Menschen, die in der Rebellion leben, die Gott los sind, los von Gott, die sich nicht kehren oder überhaupt keine Gedanken über Gott machen, die nicht seinen Weg gehen, die, ja, wie ich schon sagte, die Rebellen eigentlich sind. Und für die Gottlose, gerade für die, die am entferntesten von ihm sind, für die ist Christus gestorben. Und Paulus macht nochmal so einen Vergleich in Vers 7 und er sagt, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Wenn jemand da ist, vollkommen gerecht und sagt, ich halte ganz kalt und unerbittet Gerechtigkeit ganz hoch für mein Leben, das ist mein Ziel, ich bin ein gerechter Mensch und ich stehe ein für Gerechtigkeit. Paulus sagt, es wird keiner für dich sterben, wenn du da meinst, dass du ein Gerechter bist. Gerechte Leute können oft auch sehr hartherzig sein. Für jemanden, für einen Richter, für den nur das Gesetz zählt, wird keiner sein Leben lassen. Richter sind ja nicht immer die beliebtesten Menschen, auch wenn sie wichtig für uns als Menschen sind. Aber keiner wird für einen Gerechten, sagt Paulus, sein Leben lassen. Dann sagt er weiter, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Es kann sein, dass jemand sagt, okay, für diesen Menschen, für den bin ich auch sogar bereit zu sterben. Er ist jemand, der mir geholfen hat. Das kann sein. Es ist ja auch nur angenommen hier, sagt Paulus. Es kann sein, dass jemand, der wirklich Gutes tut, der sich für andere wirklich so hingibt, für den wird vielleicht jemand sogar bereit sein zu sterben. Vielleicht sagt da jemand, Mann, ich beschütze diese Person, weil die für mich schon in meinem Leben was Gutes erwiesen hat. Das kann sein. Das sind so die Abstufungen. Der Gerechte, wer nur wirklich gerecht ist, für den, sagt Paulus, wird wahrscheinlich keiner sterben. Jemand, der ein Leben so führt, dass andere an ihm Wohlgefallen haben, dass andere sagen, Mann, das ist ein guter Mensch. Er tut so vieles Gutes für andere. Er setzt sich so für andere ein. Für die, sagt Paulus, kann vielleicht sogar jemand sterben. Aber sein Argument geht weiter. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und Paulus sagt damit, aber die Liebe Gottes, die Qualität der Liebe Gottes ist noch eine Stufe weiter. Für einen Sünder, für jemanden, der wirklich falsch handelt und falsch lebt, da gibt es, wenn schon für einen Gerechten keiner sterben wird, dann doch schon gar nicht für einen Sünder. Für jemanden, der Gutes tut, für den vielleicht. Für einen Gerechten eigentlich nicht, aber für einen Sünder schon gar nicht. Da wäre kein Mensch bereit, für jemanden zu sterben, der sein Leben total falsch verbringt, der überheblich ist, der geizig ist, der, was weiß ich alles ist. Sünde ist ja Zielverfehlung, der einfach ziellos dahin lebt, der einfach nur an sich denkt, um sich nur sich dreht und an seine eigenen Bedürfnisse denkt, an den anderen keinen Gedanken verliert. Für so einen wird doch keiner sterben. Aber Jesus ist es. Und letztlich sagt das Wort uns hier, dass wir ja eigentlich alle einmal in dieser Situation waren. Wir, die wir heute hier uns als Christen nennen dürfen. Da hat doch Gott ein Werk an uns getan. Aber wir waren einmal Sünder. Wir waren einmal in dieser Position, dass an uns keiner gedacht hat. Wir waren ja auch diese Egoisten, die sich nur um sich selbst gedreht haben. Wir waren das einmal. Aber Christus ist für uns gestorben. Und das heißt hier, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch. Das ist ein Beweis Gottes gewesen, dass er für uns gestorben ist. Er hat seine Liebe zu uns bewiesen. Wir lesen in Johannes 15, da wo er über den Weinstock und über die Reben spricht, da spricht er ja auch über Liebe. Und in Johannes 15, Vers 13, da heißt es, wenn aber jener, ich bin ein Kapitel zu weit, 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist die größte Liebe, die Gott beweisen kann. Und letztlich sagt Jesus hier, für seine Freunde. Und hier in Römer sagt er, auch für seine Feinde. Jesus ist nicht nur für seine Freunde gestorben, er ist nicht nur für die gestorben, denen er gut gesonnen war. Er war allen gut gesonnen. Aber die ihm nicht gut gesonnen waren, auch für die ist er gestorben. Was für ein Beweis seiner Liebe. Wir können das, denke ich, kaum erfassen. Und doch müssen wir es uns immer wieder sagen. Und ich denke, dieses Wort hier ist so schön für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihm sagen zu können, Jesus ist für Sünder gestorben. Es ist ja so, dass jeder Mensch eigentlich weiß, dass er ein Sünder ist. Auch dann, wenn er es nicht zugeben mag. Satan, der versucht ja, alles Mögliche zu verwirren. Aber selbst der Satan wagt es uns nicht zu sagen, du bist kein Sünder. Jeder Mensch weiß eigentlich, dass er ein Sünder ist. Auch wenn er es nicht zugibt, wie ich schon sagte. Irgendwann kommen dann die Gedanken in der Einsamkeit, vielleicht in der Nacht, kommen dann die Gedanken hoch und man denkt über sein Versagen nach. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und das Gute ist, wir dürfen als Christen, als Botschafter Christi, dürfen wir diese Botschaft den Leuten weitersagen. Jesus ist für Sünder gestorben. Jesus ist für uns gestorben, als wir kraftlos waren. Das ist eine gute Botschaft für uns, die wir schon Christen sind. Es ist eine gute Botschaft für die, die noch nicht Christen sind. Jeder darf Hoffnung haben, weil Jesus für Sünder gestorben ist. Er ist nicht für die Gerechten gestorben. Er ist für Sünder gestorben. Er ist nicht gekommen, um die Gerechten selig zu machen, sondern die Sünder, die Verlorenen, die keine Hoffnung haben, die keinen Ausweg für sich sehen können. Für die ist Jesus gekommen, um sie zu retten. Er ist gekommen und ist für Sünder gestorben. Und das ist der Beweis der Liebe Gottes. Und letztlich muss man sagen, oh, wir müssen vor Freude springen. Wir müssten jedes Mal diesen Satz uns vor Augen führen, wenn Satan uns anschuldigt, dass wir gesündigt haben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und jetzt, das ist auch so interessant hier, Vers 9, und jetzt heißt es hier, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Jesus ist für uns gestorben, als wir Sünder waren. Wie viel mehr, sagt Paulus hier. Er ist schon für uns gestorben und hat uns gerettet, als wir noch Sünder waren. Aber es geht noch höher, sozusagen. Eine Leiter wird über der anderen Leiter drauf gemacht. Es geht noch höher nach oben. Wir sind schon so weit nach oben gekommen. Ich meine, wir waren verloren, wir waren Sünder und Jesus ist für uns gestorben. Er hat uns das Heil gebracht. Er hat uns aus dieser Grube rausgezogen. Wir sind schon nach oben gebracht worden. Aber es geht noch weiter nach oben. Wie viel mehr? Nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn rettet werden. Jetzt, wo wir Christen sind, da sagt Jesus, wie viel mehr, durch Paulus sagt er das, wie viel mehr werdet ihr von dem Zorn Gottes errettet werden? Wenn er schon so viel für Sünder tut, wie viel mehr tut er für seine Kinder, für die er gerechtfertigt hat? Wie viel mehr tut er für die? Er hat schon für Sünder so viel getan. Er tut noch so viel mehr für uns. Und auf jeden Fall, sagt Paulus hier, werden wir vor dem Zorn Gottes errettet werden. Dazu habe ich auch schon das letzte Mal etwas gesagt über den Zorn Gottes. Ich habe mir jetzt noch ein paar andere Verse aufgeschrieben, die mir so in den Kopf gekommen sind. In Hebräer 10, Vers 31, da heißt es, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Viele Menschen haben es noch nicht begriffen oder die wollen es nicht wahrhaben. Die wollen das nicht so sehen. Aber das Wort Gottes sagt uns, Mann, wenn du dich nicht wirklich vorbereitest auf das Kommen Jesu und du einmal vor ihm stehst, schrecklich ist es, in die lebendigen Hände Gottes zu fallen. Gott, der so liebevoll ist, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns Sünder dargibt, wird auch schrecklich mit denen umgehen, die dieses Angebot nicht wahrgenommen haben. Und wenn das Wort Gottes hier sagt, schrecklich, dann weiß ich nicht, wie man das noch stärker einem Menschen erklären kann, dass der Zorn Gottes eine schreckliche Sache ist. Und wir, diejenigen, die vorher kraftlos waren, die vorher Sünder waren, die standen unter diesem Zorn Gottes. Oder die stehen auch heute noch unter diesem Zorn Gottes. Aber Jesus ist gekommen. Er hat uns selig gemacht. Durch sein Blut lesen wir hier. Ich habe mir ein paar Verse aufgeschrieben, die über das Blut Jesu sprechen. Leider ist es ein bisschen schwierig, die jetzt alle nachzuschlagen. Ich habe sie einfach mir hier ausgedruckt. Und ich lese sie euch einfach mal vor. In Epheser 1, Vers 7, da lesen wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und durch dieses Blut, durch seinen Tod, da haben wir Erlösung. Da ist das Lösegeld durch Jesus bezahlt worden. Und wir sind frei gekauft worden. Erlösung heißt ja frei gekauft. Wir haben Erlösung durch sein Blut. Und das Gleiche können wir auch in 1. Petrus 1, 18 lesen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von euren nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern, Vers 19, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines Unschuldigen und unbefleckten Lammes. Unsere Erlösung ist nicht irgendwie mit ein bisschen paar Münzen abgetan. Ich meine, Silber oder Gold, das sind schon sehr wertvolle Münzen, die hier genannt werden. Aber unsere Erlösung ist nicht mit Münzen abgetan worden, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und in Offenbarung 1, Vers 5, da heißt es, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Die Erlösung unserer Sünden ist durch Jesu Blut. Diese drei Verse sollen das deutlich machen. Aber nicht nur das ist durch das Blut Jesu Christi geschehen. In Epheser 2, Vers 13, da heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Durch das Blut Christi sind wir nahe zu Gott gekommen, sind wir nahe geworden. Dann in Kolosser 1, 20, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wir haben Frieden mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Man kann selbst über diese Sachen eine ganze Predigt halten. Wir haben Frieden durch sein Blut, weil er ja den Zorn Gottes sozusagen aufgefangen hat, wie so ein Torwart aufgefangen hat am Kreuz und sich vor uns gestellt hat. Wir haben Frieden jetzt mit dem Gott, wir haben Frieden vor dem Zorn Gottes, dadurch, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Oder Hebräer 10, Vers 19, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wir haben die Freiheit, den Zugang zum Heiligtum durch sein Blut. Wir sind frei gemacht worden durch ihn. Wir haben die Freiheit, hineinzugehen in den Tempel Gottes, in den keiner hineingehen durfte. Das verboten war für die Menschen, nur der hohe Priester einmal im Jahr. Wir haben die Freiheit, hineinzukommen durch sein Blut. Dann Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Wir werden durch das Blut Jesu geheiligt. Er das Volk heiligte durch sein Blut. Wir sind geheiligt durch sein Blut. Und dann 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein vor aller Sünde. Das Blut Jesu reinigt uns auch. Es ist besser als jedes Shampoo, das es gibt. Es macht uns wirklich rein. Nicht nur hier von außen, sondern auch rein von innen. Da, wo kein Shampoo hinkommt, wo nichts hinkommt, das macht das Blut Jesu rein. Er reinigt uns von allen schmutzigen Gedanken. Er reinigt uns von all den Dingen, die wir getan haben. Er reinigt uns einfach, er wäscht uns einfach rein. Das ist doch gut zu wissen. Und das lesen wir hier. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, das ist auch noch eine Sache, gerechtfertigt worden sind durch sein Blut, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Wir werden vor dem Zorn errettet werden. Und das ist ein Versprechen, das Gott uns hier gibt. Wir werden errettet werden, weil er für uns gestorben ist. Was ich hier nicht sagen möchte, ist, dass wir jetzt als Christen ja alles tun können, was wir in der Bibel, was wir lesen, wo der Zorn Gottes drauf ruht. Wir können ja in Galater nachlesen, diese Galater 5, glaube ich, ist es beschrieben, wo der Zorn Gottes drauf ruht. Und ja, wir könnten jetzt meinen, ja, wir können ja jetzt alles dieses tun, weil, ja, es heißt ja, wie viel mehr, nachdem wir gerechtfertigt sind, wir vom Zorn errettet werden. Das ist hier sicherlich nicht so gemeint. Wir sind von dem Zorn Gottes errettet worden, aber nicht damit wir herumspielen mit der Sünde. Dazu sind wir nicht errettet worden. Er hat uns errettet, damit wir frei werden von der Sünde, aber nicht damit wir mit der Sünde herumspielen. Das ist nur so ein Gedanke, den ich hier hineinwerfen möchte. Uns wird hier eine große Verheißung gegeben, dass wir errettet werden von dem Zorn Gottes. Aber keine Verheißung gegeben, dass wir mit der Sünde spielen dürfen. Das soll nur so dazu noch kurz gesagt werden. Und dann Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Und merkt ihr, hier ist noch einmal das erwähnt, wie viel mehr. Wenn wir schon damals versöhnt worden sind, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Und hier ist ein wunderbares Argument gebracht, warum wir errettet werden. Wir sind errettet worden durch seinen Tod. Aber jetzt werden wir auch noch, wie viel mehr errettet werden durch sein Leben, weil er zu Rechten des Vaters ist, weil er unser Stellvertreter dort ist, der für uns Fürbitte tut. Wir werden errettet werden. Und darüber könnte man jetzt auch sich viele Gedanken machen, aber ich sehe, dass der Zeiger auf der Uhr schon sehr auf die 9 tickt. Hier ist es schon sogar bei mir drüber, deswegen muss ich jetzt mit Vers 11 schnell zum Schluss kommen. Und ja, ein interessanter Gedanke. Aber nicht nur das. Und ich möchte daran erinnern, in Vers 2 lesen wir schon, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der Hoffnung, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also wir rühmen uns auf die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und dann heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Gott da wirken wird und uns damit stark macht. Und dann heißt es jetzt hier im Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Paulus versucht uns zu sagen, wir rühmen uns auf die Herrlichkeit Jesu Christi. Wir haben eine super, wunderbare, herrliche Zukunft. Aber wir rühmen uns auch der Drangsale hier. Weil wir wissen, dass Gott hier wirkt. Also Zukunft, Gegenwart, weil Gott hier dadurch wirkt. Aber wir rühmen uns auch der Tat Jesu Christi, dort am Kreuz, die in der Vergangenheit für uns liegt. Aber auch deswegen rühmen wir uns, weil die Versöhnung dort durch ihn wir empfangen haben. Paulus sagt, wir dürfen uns rühmen. Wir dürfen uns Jesu Christi rühmen. Wir dürfen uns rühmen, dass wir durch Trübsale gehen. Wir dürfen uns rühmen, dass wir eine wunderbare Zukunft und Hoffnung haben. Wir dürfen uns rühmen. Wir dürfen uns nicht über uns rühmen, aber wir dürfen uns über Jesus rühmen und das, was er tut. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und danke, dass du zu uns diese wunderbaren Worte sagst, dass du für uns gestorben bist, als wir vollkommen daneben lagen, als wir gegen dich angingen, als wir unser Leben nach unseren Wünschen einrichteten, da bist du für uns gestorben. Danke, dass du uns eine Versöhnung gebracht hast. Danke, dass du uns Reinigung gebracht hast. Danke, dass du uns gerechtfertigt hast. Danke, dass du ja durch dein Blut so viel für uns getan hast. Und dass du heute auch noch für uns eintrittst. Und dass du sagst, dass wir gerettet werden durch dein Leben. Danke dafür. Und Herr, wir möchten uns deiner rühmen. Und Herr, vergib uns, wo wir uns hier anderer Sachen rühmen, aber nicht unbedingt deiner. Jesus, wir möchten es mehr und mehr lernen, dass wir uns in dir rühmen, dass du unser Ruhm bist, dass du unser Leben bist, dass du für uns ja ein und alles bist. Herr, wir bitten dich, dass du da auch an uns weiter arbeitest und ich danke dir, dass du es tust. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, dass du es vollenden wirst. Und Herr, wir blicken darauf und ja, schauen, erwartungsvoll in die Zukunft zu sehen, wie du das schaffen wirst. Wir sehen so oft Versagen in unserem Leben und merken, dass wir es irgendwie nicht schaffen. Aber danke, dass wir einfach darauf hoffen und blicken dürfen, zu erfahren, wie du das schaffst in uns. Und danke, dass du es schaffen wirst. Danke, dass du der große und großartige Gott bist. Und wir wollen ja, dich erheben heute Abend und bitten dich, dass du mit uns gehst, auch weiter, wenn wir nach Hause fahren, dass du uns begleitest, aber dass du uns auch im Nachdenken einfach weiter begleitest. Danke, dass du es tust. Danke, dass du durch deinen Geist uns immer wieder erinnerst an die Dinge, die du uns in deinem Wort verheißen hast und jetzt du zu uns sprichst. Und wir preisen dich dafür, dass wir ja heute Abend so dein Wort haben konnten und bitten dich, dass du auch weiter uns segnest. Amen.